Diese Predigt wird zur Verfügung gestellt von der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Schwabach, Albrecht-Dürrer Straße 37. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.lkg-schwabach.de.
Letzten Sonntag ging es um David und Goliath. Also eine Situation von Streit und Krieg. Heute geht es um David und Jonathan. Also das genaue Gegenteil, eine Situation der Freundschaft. 1. Samuel 17 haben wir letzte Woche miteinander bedacht und am Anfang von 1. Samuel 18, also gleich anschließend an das Geschehen mit David und Goliath, heißt es: Nach diesem Gespräch traf David Jonathan, den Sohn des Königs. Vom ersten Augenblick an liebte Jonathan David sehr, ja, er liebte ihn mehr als sein eigenes Leben. Saul behielt David nun am Königshof und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückkehren. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Jonathan sagte: David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Dann zog er den Mantel und die Waffenrüstung aus und schenkte sie David, dazu noch sein Schwert, den Bogen und den Gürtel. Um diese Freundschaft soll es heute Abend gehen. Ich werde mit Ihnen einen Predigtspaziergang durch einige Kapitel machen. Wenn Sie also Ihre Bibel dabei haben, schlagen Sie sie ruhig auf, weil diese Freundschaft zieht sich durch eine, ja, wird immer wieder beschrieben in der Bibel. Und ich möchte mit Ihnen gerne mal nachschauen, wie das denn ausgeschaut hat, wie das praktisch geworden ist, dass der Jonathan gesagt hat: David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben, oder wie es am Anfang heißt, ja, er liebte ihn mehr als sein eigenes Leben. Diese Freundschaft ist nicht zu verstehen ohne die Beziehung zwischen David und Saul. Saul, der König, hat mitbekommen, wie David, den er gar nicht kannte, den Goliath besiegt und holt ihn an seinen Königshof. Aber schon kurz nachdem diese Geschichte passiert ist, diese Rettung vor dem Saul durch den David, gibt es Ärger am Königshof. Als die nämlich zurückkommen nach dieser Schlacht, wird ein Loblied gesungen. Und sehr zum Missvergnügen von König Saul wird der David 10-mal so viel geehrt wie er. Die Frauen singen ein Lied. David hat 10.000 erschlagen, Saul 1.000. Und das hört natürlich kein Mann, kein Krieger, kein König gerne. Saul hörte dieses Lied, heißt es in 1. Samuel 18, Vers 8. Saul hörte dieses Lied nicht gern, er wurde sehr zornig. David, trauen Sie zu, dass er 10.000 erschlägt, und Sie glauben, dass ich nur mit 1.000 fertig werde. Das dachte er voller Missmut. Jetzt fehlt nur noch, dass sie ihn zum König machen. Seitdem war Saul eifersüchtig auf David. Und er sieht, wie dem David alles gelingt. Und in Vers 12 heißt es dann: Da begann Saul, sich vor David zu fürchten, denn er merkte, dass der Herr sich von ihm abgewandt hatte und auf Davids Seite war. Und wieder war er erfolgreich bei allem, was er tat, denn der Herr stand bei ihm bei. Als Saul merkte, dass David einfach alles gelang, fürchtete er sich noch mehr vor ihm. Also, der Vater fürchtet sich, ist eifersüchtig. Der Sohn, der Prinz am Königshof, Jonathan, liebt David wie sein Leben ja mehr als sein eigenes Leben. Wie gesagt, ich möchte diese Freundschaft gerne mit Ihnen ein bisschen betrachten. Und die Frage ist natürlich, wie hören wir denn so ein Bibelwort für uns selber? Zunächst möchte ich sagen, es geht um eine Zweierschaft. Diese Freundschaft ist nicht das Urbild aller christlichen Beziehungen. Wir haben zwei Männer Freundschaft geschlossen. Kleine Randbemerkung. Diese Liebe wird von vielen als Homosexualität gedeutet. Das ist natürlich völlig abwegig. Aber bei Liebe zwischen zwei Männern kommen Menschen halt auf komische Gedanken. Also es geht hier nicht um eine erotische Liebe, sondern darum, dass einer die Liebe Gottes an den anderen weitergegeben hat. Es geht um eine Männerfreundschaft. Es geht um zwei Männer im Volk Gottes, die sich ihre Liebe zeigen und vor Gott ihre Liebe auch aussprechen. Also das, was hier passiert, das ist vielleicht möglich zwischen Zweien. Und wohl dem, der einen solchen Freund oder eine solche Freundin als Christ haben darf. So intensive Beziehungen, wie die beiden sie hatten, lassen sich höchstens, allerhöchstens mit 10 Personen pflegen. Also, wir dürfen das nicht hören als Anspruch, so müsste christliche Gemeinschaft mit jedem Christen aussehen. Aber wenn wir Freunde haben, dann ist es schon interessant, mal hinzuhören, wie hat sich diese Liebe des Jonathan zum David denn ausgewirkt. Und wenn wir während des Zuhörens Lust bekommen und sagen, so eine Freundschaft als Mann zu einem Mann oder als Frau zu einer Frau hätte ich eigentlich gerne, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie das zu Ihrem Gebet machen, dass sie auch morgen und übermorgen noch bewegt und sagen, ich wünsche mir das, lieber Herr, dass du mich auch mit so einem Freund, mit einer Freundin beschenkst. Natürlich ist dann auch die Frage, will ich so ein Freund sein? Also, die eine Frage ist, will ich einen Freund haben? Die andere, will ich ein Freund sein? Will ich mich Gott dafür zur Verfügung stellen, dass seine Liebe für einen Menschen so konkret wird, wie das beim Jonathan gegenüber dem David war? Aber auch wenn wir es mit ganz wenigen Leuten nur zu so einer intensiven Freundschaft bringen werden, sind diese Merkmale, die diese Freundschaft zwischen Jonathan und David prägen, sicherlich auch interessant, um uns zu überlegen, wie sieht denn unsere christliche Gemeinschaft untereinander in unserem Hauskreis, in unserem Kreis, in unserer Gemeinde aus. Was mir ganz wichtig ist, David und Jonathan leben diese Freundschaft vor Gott. Das ist nicht so, dass sie sagen, ach, gefällt uns halt so. Bin ich mal auf die Idee gekommen. Sondern sie gehen mit dieser Freundschaft, mit dieser Sympathie, die beim Jonathan erstmal gegenüber dem David da ist, zu Gott und stellen sie ganz bewusst unter den Segen Gottes. Eine Freundschaft unter dem Segen Gottes wäre ein alternatives Thema für diese Predigt. In 1. Samuel 20, Vers 8 heißt es, so tu nun Barmherzigkeit an deinem Knecht, denn du hast mit deinem Knecht einen Bund im Herrn geschlossen. So mit der Luther-Übersetzung oder mit der Hoffnung für alle. Denk an den Freundschaftsbund, den du mit mir vor dem Herrn geschlossen hast. Und das ist auch meine Hoffnung für diese Predigt, dass wir nicht irgendwie nur ein menschlich mulmiges Gefühl bekommen und sagen, naja, eigentlich sollte ich ja und müsste ich ja oder hätte ich ja gerne oder wünsche ich mir ja, sondern dass es wirklich Gedanken sind, die aus dem Wort Gottes zu uns persönlich kommen. Und dass Gott uns mit seinem Wort erreicht an den Stellen, wo das für jeden von uns persönlich wichtig ist. Sonst wird es vielleicht eine sehr unerquickliche Predigt. Wenn das wirklich nur so wäre, dass wir sagen, naja, ich müsste ja eigentlich. Und deswegen ist meine Hoffnung, dass Gott ganz persönlich redet und Ihnen die Punkte deutlich macht, die für Sie heute gerade wichtig sind. Und dass Sie dann auch in seinem Auftrag und in der Leitung des Heiligen Geistes das tun, das erleben, das leben, was für Sie dran ist. Jetzt frage ich mal, ob denn, wenn die Lieder nicht an die Wand geworfen werden können, vielleicht meine Gliederungen projiziert werden können. Vielen Dank, Brigitte. Das sind die 9 Punkte, die einem auffallen, die mir aufgefallen sind, als ich diese Kapitel 1. Samuel 18 bis 31 durchgelesen habe. Was hat denn diese Freundschaft Jonathans zu David geprägt? Vielleicht fällt Ihnen das Wort aktiv in der Überschrift auf. Jonathans aktive Liebe zu David. Liebe wird praktisch. Liebe wird konkret. Das ist nicht nur so, dass der Jonathan den David ganz sympathisch findet, sondern er handelt wirklich liebevoll. Und das ist ein Zeichen von echter Liebe, dass sie nicht nur im Herzen verborgen ist, sondern dass sie unser Handeln prägt, dass wir aktiv werden, in Aktion treten, weil wir den anderen lieben. Das Erste, was der Jonathan tut, er warnt den David vor Gefahr. In 1. Samuel 19 heißt es, Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Großen davon, dass er David töten wolle. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb und sagte es ihm weiter und sprach, mein Vater Saul trachte danach, dich zu töten. Also, das Wohlergehen des anderen liegt dem Jonathan sehr am Herzen. Jetzt hoffe ich mal, dass wir niemanden haben, der uns menschlich nach dem Leben trachtet. Aber geistlich ist das ja so. Sie erinnern sich vielleicht an den letzten Sonntag. Und deswegen ist es gut, wenn wir Leute haben, die sagen, du, da begibst du dich in Gefahr. Und wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Und Freundschaft würde dann bedeuten, auch wenn es dem anderen nicht gefällt, ihn zu warnen und zu sagen, pass auf, was du tust. Du lebst geistlich, menschlich, gefährlich. Das Zweite, was der Jonathan für den David tut, er spricht gut von ihm und setzt sich für ihn ein. Also, vielleicht einfach nochmal zur Erinnerung. Jonathan spricht mit seinem Vater, dem König, über David. Als Jonathan am nächsten Morgen mit seinem Vater sprach, legte er ein gutes Wort für David ein und warnte den König, sich an seinem Diener zu vergreifen. David hatte doch noch nie irgendeinen Schaden zugefügt, versuchte er seinem Vater klarzumachen. Im Gegenteil, er hat ihn nur genutzt. Hier tritt ein Freund für den anderen ein, wo der andere Böses über ihn denkt und Böses sich vornimmt in seinem Herzen. Und er scheut sich auch nicht vor dem großen Saul, der Herr über Leben und Tod ist. Sondern er weiß, hier ist sein Freund David gefährdet und er spricht gut über ihn. Er fragt danach, was hat er dir denn getan? Er versucht, seinen Vater zum Umdenken zu bewegen. Das führt immer noch in 1. Samuel 19 dazu, dass Saul sich mit dem David aussöhnt. Da ließ Saul sich von Jonathan umstimmen. Er schwor, so wahr der Herr lebt, David soll nicht getötet werden. Jonathan rief David aus seinem Versteck heraus und berichtete ihm alles. Zusammen gingen sie zu Saul und David diente dem König wie vorher. Er sorgt für Versöhnung. Er setzt sich bei dem einen für den anderen ein. Er spricht gut über ihn. Und für mich eine Auswirkung des Segens Gottes, unter dem diese Freundschaft steht, der Feind lässt sich umstimmen, lässt sich versöhnen und nimmt ihn in diesem Fall wieder in seinen Dienst. Aber das dauert bei dem Saul leider nicht sehr lange. Er trachtet dem David wieder nach dem Leben. Und der David flieht. Also, ich kann jedem nur Mut machen, diese Kapitel einfach mal am Stück zu lesen. Also, es ist besser als ein Krimi. spannend, actionreich. Für den David allerdings sehr viel schwer. In Vers 1 vom Kapitel 20 heißt es, nun floh David. Und dann heißt es, heimlich suchte er Jonathan auf und fragte ihn, was habe ich nur falsch gemacht, was habe ich verbrochen gegen deinen Vater, warum will er mich umbringen? Und der Jonathan sagt, das bildest du dir nur ein. Das kann nicht sein. Mein Vater hat erkannt, wie viel du im Wert bist. Jetzt musst du zwar fliehen, aber nach deinem Leben trachtet er dir noch nicht. Und der David antwortet, so gewiss der Herr lebt und so gewiss du selbst lebst, mein Leben hängt an einem Seidenfaden. Und dann sagt der Jonathan den steilen Satz, ich will alles für dich tun. Er lässt sich von der Notlage des David überzeugen und sagt, also gut, Freund, was immer ich tun kann, ich will es tun. Das hat mich schon tief beeindruckt. Dass der Jonathan sich so zurücknimmt und sagt, okay, wenn du meinst, wenn es nötig ist, ich setze mich wieder für dich ein. Und was ich tun kann, das will ich auch tun. Und das ist ja oft eine ganze Menge, was wir tun können. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist wichtig hinzuhören, wozu beauftragt Gott uns denn? Wir können nicht allen helfen, wir können nicht für alle alles tun. Aber da, wo er uns beauftragt, wo er uns gebrauchen will, da möchte er, dass wir seine Liebe weitergeben und das auch sagen. Gut, was ich tun kann für dich, das will ich gerne tun. Und dann wird der Jonathan ausgesprochen kreativ. Er weiß, es ist gefährlich, sich mit dem David zu unterhalten. Und sie machen ein Zeichen aus. Der Jonathan sagt, David, versteck dich. Morgen an diesem Felsen, wo du dich schon mal versteckt hast. Und ich gehe morgen los und mache ein paar Schießübungen mit Pfeil und Bogen. Und ich werde meinen Vater fragen, ob er dich wirklich umbringen will. Das kriege ich schon raus. Und wenn du recht hast, ist es gefährlich, dann werde ich über meinen Schildträger, über meinen Gehilfen drüber schießen. Wenn es dir gut geht, wenn du beruhigt sein kannst, wenn du dich wieder zeigen kannst, dann werde ich zu kurz schießen. Also, der überlegt sich wirklich und macht sich Gedanken, wie kriege ich denn das hin, dass der David wieder in Sicherheit ist und dass er genau weiß, wo er dran ist. Wie kann ich ihm dann wirklich so helfen, dass es eine wirkliche Hilfe wird. Und das finde ich tief beeindruckend, wie der Jonathan sich überlegt, was kann ich denn meinem Freund Gutes tun und wie kriege ich das hin, wie kann ich was verabreden, was ihm wirklich hilft. Wie kann ich meine Hilfe wirklich so gestalten und was muss ich mir ausdenken, dass dem anderen wirklich geholfen wird. Dann ist der David nicht beim Festessen und der Jonathan muss rauskriegen, ist denn jetzt wirklich sein Leben in Gefahr oder nicht. Und er entschuldigt ihn und sagt, der David musste weg. Und dann 1. Samuel 20 immer noch. Als Saul das hörte, packte ihn der Zorn und er brüllte Jonathan an. Solange dieser Kerl noch lebt, bist du deines Lebens nicht sicher und Hoffnungen auf den Königsthron brauchst du dir auch keine zu machen. Los, lass ihn sofort hierher bringen, denn er muss sterben. Das weiß der Jonathan. Der nächste König heißt nicht Jonathan, Sohn Sauls. Der nächste König heißt David, Sohn Isais. Also, der Jonathan sägt eigentlich an dem Ast, auf dem er selber sitzt. Der verbaut sich selber alle Chancen. Er hilft dem David noch auf den Thron, den eigentlich von der Erbfolge er haben sollte. Er sucht nicht seinen eigenen Vorteil. Er fragt nicht, was bringt es mir? Diese so berühmte und wichtige Frage in unserer Zeit. Sondern er fragt, was kann ich dem David Gutes tun? Was bringt es dem David, wenn ich dieses oder jenes tue? Der Saul sucht seinen eigenen Vorteil. Der will seinen eigenen Thron sichern und er will den Thron seines Sohnes sichern. Der David soll nicht König werden. Der Jonathan ist anders und sagt, ich bin bereit, auf den Thron zu verzichten. Ich bin bereit, aus Liebe zu dem David meine eigene Karriere hinten anzustellen. Das nächste, was der David bekommt von dem Jonathan, ist Mitgefühl. In diesem Gespräch, als er herauszufinden versucht, ob der Saul denn wirklich vorhat, den David umzubringen, nachdem der Saul gesagt hat, lass ihn herbringen, er soll sterben, was hat er eigentlich getan, fragt er, warum soll er hingerichtet werden? Die Antwort ist eine von Sauls Standardantworten, die hatte David auch schon zu spüren gekriegt. Als Antwort schleuderte Saul wütend seinen Speer nach seinem Sohn. Da merkte Jonathan, dass Saul fest entschlossen war, David zu töten. Und obwohl er gerade einem Mordanschlag seines eigenen Vaters entgangen ist, ist er nicht um seinetwillen gekränkt, hat nicht um seinetwillen Angst, ist nicht um seinetwillen zornig. Zornig ist er. In Vers 34 in Kapitel 20 steht, voller Zorn stand er vom Tisch auf und aß an diesem Tag kein Bissen mehr. Er war tief getroffen, weil sein Vater seinen Freund David so beschimpft hatte. Oder in der Luther-Übersetzung heißt es genauer, er war bekümmert wegen David. Der hat den wirklich lieb gehabt. Und viel mehr, als dass er selber gerade mit Mühe und Not dem Tod entronnen ist, viel mehr als Zorn auf seinen Vater, dass er seinen eigenen Sohn umbringen will oder was auch immer, beschäftigt ihn dieser Hass seines Vaters auf den David. Und dann setzen sie das um. Der Jonathan macht seine Schießübungen und macht dem David deutlich, du, es sieht schlecht aus. Dann schickt er seinen Diener mit Pfeil und Bogen nach Hause. Und als der Knabe weggegangen war, stand David auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. In Vers 41 in 1. Samuel 20. Mitgefühl. Der David weiß genau, er hat nichts Falsches gemacht. Der Jonathan weiß, der David hat nichts Falsches gemacht. Beide wissen sie, der David steht unter dem Segen und unter der Verheißung Gottes. Und der Saul verfolgt ihn und der David weiß, ich muss wieder fliehen. Und sie setzen sich miteinander hin und heulen eine Runde. Der Paulus sagt es mal so, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Und wenn jemand weint, dann braucht er in erster Linie genau das. Jemand, der sich zu ihm setzt und mit weint. Freundschaft. Und dann verabschieden sich die beiden und nochmal wird deutlich, das ist nicht nur eine Sache zwischen Zweien. Da ist Gott mit dabei. Sie haben diesen Bund geschlossen vor Gott und sie unterstreichen das nochmal bei diesem Abschied. Und Jonathan sagt, geh in Frieden, David. Vergiss nie, was wir einander im Namen des Herrn geschworen haben. Es soll für immer gelten, auch für deine und meine Nachkommen. Der Herr selbst ist unser Zeuge. Hier wird Gott nochmal hineingeholt. Ich sag mal ein bisschen frei, die beiden stellen ihre Beziehung und die ihrer Nachkommen unter Gottes Segen, unter Gottes Schutz. Als Anregung für heute würde ich sagen, lasst uns miteinander und füreinander beten, wo wir solche Freundschaften haben und wo wir solche engen Zweierschaften haben. Wir wissen, es geht auseinander. Der David kann nicht am Königshof bleiben. Und sie wissen auch, der Saul wird keine Ruhe geben. Der andere, sie werden getrennt sein voneinander, sie werden einander nicht sehen. Aber sie halten an ihrer Freundschaft fest, auch wenn es auf die Distanz geht. Nicht aus dem Augen, aus den Augen, aus dem Sinn. Und das zu erleben, ist ja wirklich eine große Freude. Und wenn das nicht nur ein Spruch ist, ich bete für dich, sondern die Erfahrung, das andere, das Durchhalten, das ist schon ein großer Reichtum. Und sie beten nicht nur füreinander, sondern als es dem David dreckig geht, dann macht sich der Jonathan auf den Weg, um ihn zu ermutigen und zu unterstützen. Der David bleibt in der Wüste, im Gebirge, und Saul suchte ihn die ganze Zeit, aber Gott gab ihn nicht in seine Hände. Und als David sah, dass Saul ausgezogen war, um ihm nach dem Leben zu trachten, blieb er in der Wüste, Ziph in Horesha. Da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Horesha und stärkte sein Vertrauen auf Gott. Und sagt ihm, fürchte dich nicht, Saul, meines Vaters Hand, wird dich nicht erreichen und du wirst König werden über Israel und ich werde der Zweite sein nach dir. Auch mein Vater weiß das sehr wohl. Jonathan stärkt Davids Vertrauen auf Gott. Er ermutigt ihn. Er zeigt für Glauben, wie das mal jemand formuliert hat. Nicht nur für Bitte, sondern auch für Glauben. David, du glaubst es vielleicht nicht mehr, aber ich halte fest daran, Gott wird dich bewahren und beschützen und der Saul wird mit seinen Mordplänen nicht durchkommen. Das Bittere ist, Sauls Verfolgung, Sauls Trachten nach Davids Leben hat erst ein Ende, als er selber sein Leben verliert. Und was noch tragischer ist, der Jonathan stirbt mit seinem Vater im Krieg. Die Frage, was lernen wir aus dieser reichen Freundschaft, aus dieser aktiven Freundschaft? Mir ging 1. Johannes 4, Vers 21 durch den Kopf. Da sagt der Apostel Johannes, vergesst nicht, dass Christus selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Wie gesagt, in der ganz engen Beziehung der Zweierschaft, in einer kleineren Gruppe wie einem Hauskreis, aber auch in der Gemeinde und darüber hinaus bis zur nächsten Liebe, sollen wir Gottes Liebe weitergeben. Der Johannes spricht von der Geschwisterliebe. Und die Frage am Ende dieser Predigt ist, wo bin ich dran? Vielleicht Gott dafür zu danken, dass ich einen oder zwei oder drei solche Menschen habe, wie diesen Jonathan. Oder wo ermutigt Gott mich neu, dafür zu beten, solch einen Freund zu haben oder eine Freundin? Oder welcher Mensch oder welche Situation ging mir durch den Kopf, als ich diese aktive Liebe des Jonathans wahrgenommen habe, jetzt während der Predigt? Wo bin ich dran, aktiv zu werden? Um mich für jemanden einzusetzen, für Versöhnung zu sorgen, ihm Hilfe anzubieten, ganz kreativ. Meinen eigenen Vorteil zurückzustellen und den Vorteil des anderen zu suchen, dem anderen mein Mitgefühl zu zeigen. Für meine Beziehungen wieder ganz neu zu beten oder den Glauben eines anderen zu stärken. Ich möchte mit Ihnen beten. Herr Jesus, ich möchte dir herzlich danken für dein Wort. Ich möchte dir danken für diese tolle Freundschaft, die hier beschrieben wird. Ich möchte dir danken, dass sie unter deinem Segen, unter deiner Leitung, unter deinem Schutz gestanden hat. Und ich möchte dir danken, dass du uns ermutigst und herausforderst durch diese Liebe, die der Jonathan zu dem David hatte. Ich möchte dir herzlich danken, wo wir solche Freundschaft erleben können, wo Menschen uns auch so lieb haben und diese Liebe ganz praktisch wird. Ich möchte dir danken, wo wir die Möglichkeit haben, andere so zu lieben, Auch ganz praktisch. Du weißt aber auch, wo jetzt die Sehnsucht in uns entstanden ist, so einen Freund oder eine Freundin auch zu haben. Und ich möchte dich bitten, lass uns da dranbleiben, dir in den Ohren liegen, sie von dir erbitten und dann schenk uns offene Augen, wo du Freundschaften wachsen lässt oder wo wir Freundschaften oder Beziehungen so gestalten können, dass sie zu Freundschaften werden. Und wo du uns deutlich gemacht hast, dass wir dem anderen etwas schuldig geblieben sind, dann möchte ich dich herzlich bitten, dass du uns unsere Schuld vergibst, unsere Beziehung reinigst und uns ganz neu deine Kraft schenkst, liebevoll zu handeln. Amen.
Sie haben Fragen oder Anregungen zur Predigt und möchten mit uns Kontakt aufnehmen? Sie finden alle Kontaktdaten auf www.lkg-schwabach.de.